Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. In einem unserer letzten Podcasts haben wir über RCTs gesprochen. Und dabei bin ich so, während wir aufgenommen hat mich das so getriggert, weil es gibt etwas, wo einer meiner sehr guten Freunde, der sich gut mit Statistik auskennt, immer so schimpft, wenn es um multiples Testen geht. Weil er sagt, die haben da multiple getestet, die können das ja so gar nicht nutzen und werten, da hätten die ja adjustieren müssen und so. Katharina, was ist denn dieses multiple Testen eigentlich und warum muss man darauf adjustieren und warum kann man das nicht einfach so nehmen wie alles andere?
Also multiples Testen bedeutet, dass du auf deinem gleichen Datensatz mehrere statistische Tests durchführst. Das heißt, du testest nicht nur, ob sich deine Patienten bezüglich eines Merkmals unterscheiden, sondern vielleicht auch bezüglich ganz vieler oder du bist ja noch gar nicht so sicher, welche Gruppen sich in deinen Patienten unterscheiden. Und dann guckst du dir einfach mal alle an und schaust, wo du Unterschiede findest. Ja, das heißt, du führst mehrfache Tests auf deinen Daten durch. Und das ist jetzt mal prinzipiell nicht verboten. Also gerade wenn du sagst, du bist so explorativ unterwegs, das heißt, du möchtest mal Hypothesen generieren und einfach mal so eine Idee kriegen, was ist eigentlich los in deinen Daten, ist es völlig in Ordnung. Das Problem ist, wenn du konfirmatorisch testen möchtest, das heißt, wenn du Hypothesen prüfen möchtest und dann auch wirklich eine belastbare inferenzstatistische Aussage haben möchtest, das heißt eine belastbare Aussage bezüglich des Schlusses auf deine Grundgesamtheit aller Patienten, über die du ja am Ende auch Schlüsse ziehen möchtest. So, warum ist das jetzt problematisch? Also mir hilft immer so ein Bild. Ich stelle mir einen statistischen Test vor, wie so ein Fenster auf die Wirklichkeit. Und ich kenne ja die Wirklichkeit nicht, ja. Ich muss da ja durchgucken durch meinen Test, also auf den ich auf meiner Stichprobe gemacht habe, und dann hinterher sagen, so, wie sieht's da draußen aus? Also beispielsweise, ist es hell oder ist es dunkel? Stimmt es oder stimmt es nicht? So, und der statistische Test, der hat ja ein Signifikanzniveau. In der Regel ist ja mein Alpha, mein Signifikanzniveau bei 5%. Das heißt, ich erlaube mir 5% Fehlaussagen. Das kann ich mir jetzt so vorstellen, ungefähr. Mein Fenster ist ein bisschen schmutzig, ist zu 95% durchsichtig und zu 5% nicht. Das heißt, wenn ich gerade blöde schaue, dann sehe ich halt was Falsches. So, wenn ich jetzt ein statistischer Test ist ein zu 95% sauber geputztes Fenster. So, wenn du jetzt multiple testest, bedeutet das, du guckst nicht nur durch ein Fenster, sondern du guckst halt durch viele Fenster, die du übereinander legst. Und das Pech, wenn du Pech hast, dann liegt der Schmutz immer an unterschiedlichen Stellen und dann kannst du irgendwann gar nicht mehr durchgucken. Und das ist passiert genau beim multiplen Testen. Das heißt, deine 5% gelten nicht mehr, sondern im blöden Fall machst du zwei Tests und dann sind statt 5% Fehlerwahrscheinlichkeit 10% Fehlerwahrscheinlichkeit. Und du machst drei Tests und das sind 15%. Oder du machst 20 Tests und du hast eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 100%. Schlampig ausgedrückt, das ist nicht wirklich eine Wahrscheinlichkeit, ja. Aber schlampig ausgedrückt, und es bedeutet halt, dass du unter 20 Tests bei einem 5% Signifikanzniveau einen falsch positiven erwartest. So, das ist, und zwar quasi sicher. Das ist das Problem, was du dahinter hast. So, und jetzt bleiben wir mal bei unserem Fensterbeispiel. Was kannst du machen? Wenn du halt viele Fenster übereinander legst, naja, du musst halt jedes ein bisschen sauberer putzen. Und genau das Gleiche machst du, wenn du adjustierst für multiples Testen. Du nimmst halt nicht bei jedem ein Signifikanzniveau von 5%, sondern ein bisschen kleiner, sodass du, wenn du die dann alle übereinander legst, in Summe in der Kombination wieder 5% hast. Und ich habe jetzt eben gesagt, in Summe, und das ist genau der Knackpunkt, über den man sich trefflich streiten kann. Bei dieser Korrektur, dieser Adjustierung für multiples Testen, ist es eine Summe oder ist es ein Produkt, was sich ergibt aus den Fehlern, oder ist es irgendwas anderes? Und deswegen gibt es dafür verschiedene Verfahren, je nachdem, ob ich glaube, dass sich meine Fehler addieren oder multiplizieren oder wie auch immer. Und deswegen gibt es halt Verfahren wie Bonferroni, das ist relativ einfach, aber sehr konservativ, das heißt, es ist oft eigentlich auch zu streng. Oder es gibt Bonferroni-Holmes, das ist ein bisschen angepasst. Oder es gibt CDAC oder verschiedene andere, die man auch noch anwenden kann. Benjamini Hochberg zum Beispiel ist auch was oft verwendet wird. Gerade wenn man eine gute Balance finden möchte zwischen, ich habe nicht so viele Falsch-Positive, aber auch nicht so viele Falsch-Negative. So, ja, da kann man sich auch ganz schön rein vertiefen. Und das finde ich wieder ein schönes Beispiel dafür, dass halt Statistik nicht so was ist, wo man einfach sagt, so, ja, da lerne ich jetzt mal zwei Methoden auswendig und dann kann ich das schon und klicke mir die dann halt in meinem Analyseprogramm zurecht. Sondern ich muss schon wissen, was verwende ich eigentlich wann und was ist das geeignete Verfahren und was dann auch so die Vor- und Nachteile davon.
Ja, ich kenne nur den Bonferroni. Also alles andere habe ich, das haben wir immer genutzt, wenn wir Multiple getestet haben, dann haben wir immer Bonferroni genutzt, wo du sagst, es ist sehr konservativ. Also das wurde dann schon, ja, da konntest dir manchmal dein Ergebnis komplett dann zerschreddern sozusagen, wenn du das gemacht hast. Aber gut, dann ich habe das dann so hingenommen. Das war dann so. Ich weiß gar nicht, ob man nicht in der Medizin das vielleicht so streng halten sollte. Weil es ist ja doch noch mal was anderes. Weil ich meine, ich nenne das immer Gießkannenprinzip. Du hast da einen anderen, eleganteren Ausdruck, aber dass du eben so einen Datensatz hast und einfach wild durch die Gegend testest. Und das ist eben das, was man nicht machen sollte, sondern da muss man dann genau adjustieren. Da hat mein Arbeitsstatistiker, da kannst du jetzt wieder lächeln, eben immer gesagt, das müssen wir jetzt adjustieren eben mit Bonferroni. Und so haben wir das dann immer gemacht. Und dann wurde eben manchmal das Alpha auch ganz schön klein, wenn du sehr viel getestet hast, ne?
Also das wild durch die Gegend testen ist ja nicht verboten. Aber halt, wenn du Inspiration kriegen willst aus deinen Daten, ist das total fein. Nur darfst du halt dann hinterher nicht auf den Fehler verfallen zu glauben, ah, jetzt habe ich was Signifikantes gefunden, super, da ist was. Sondern dann musst du eigentlich hergehen und musst nochmal neue Daten erheben und es daran prüfen. Oder du machst es von vornherein so, dass du dir deine Daten aufteilst und an der einen Hälfte deiner Daten versuchst du Hypothesen zu generieren. Also da suchst du wirklich mal nach deinem Gießkannenprinzip und dann mit den Hypothesen, die sich daraus ergeben haben, also dem, was du als signifikant gefunden hast, gehst du ran an den neuen Datensatz und testest ganz gezielt nochmal diese Zusammenhänge oder diese Unterschiede. Und wenn du sie dann nochmal findest, dann kannst du schon recht sicher sein, dass du wirklich was gefunden hast und es nicht einfach falsch positive sind, aufgrund deiner ganz speziellen Datenlage.
Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Datensatz habe, einen großen Real-World-Evidence-Datensatz und ich gucke so lange, bis ich irgendwas Signifikantes finde. Also ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von 100 Krankenhäusern die Daten von Patienten. Dann nehme ich die 50, um zu gucken, was wird signifikant, und die anderen 50, um es nochmal gegenzutesten, um mir sicher zu sein, dass es nicht nur ein einmaliger Effekt war.
Ja, genau. Also wenn jetzt diese 50 Krankenhäuser wirklich vergleichbar sind, also die ersten 50 und die zweiten 50 und sich nicht in irgendwelchen anderen wesentlichen Dingen auch noch unterscheiden. Aber grundsätzlich von dem Prinzip ja. Und das ist auch was man im Machine Learning ganz typischerweise macht, weil du im Machine Learning oder auch in KI-Anwendungen ja typischerweise mit sehr, sehr großen Datenmengen arbeitest. Und wenn du halt einfach nur genügend Daten nimmst, dann findest du halt immer was. Und das ist genau das Problem mit diesem auch Overfitting, wie man es dann halt nennt. Und deswegen teilt man da die Daten immer in verschiedene Teile auf, in einen Trainingsdatensatz, in einen Testdatensatz und in einen Validierungsdatensatz oft auch noch, um eben wirklich sicher sein zu können, dass das, was man gefunden hat, nicht einfach nur ein Zufallsprodukt ist, weil man so viele Daten hat und einfach so lange gesucht hat, bis man irgendwas gefunden hat, egal was eigentlich einen am Anfang interessiert hat.
Vor allem, da wäre man ja dann vielleicht wieder bei den Störchen und den Babys, wo wir ja auch irgendwann mal hergekommen sind. Das ist ja dann immer die Frage, ob das dann auch einen inhaltlichen Zusammenhang hat. Weißt du, dieses, was ich so liebe mit den, dass in Brandenburg die Anzahl der Störche und der Babys sich irgendwie, ne, also diese Zeitlinie so schön signifikant ist. Das kannst du natürlich auch mit anderen Daten machen. Und wenn dann die Frage nicht mehr vernünftig ist, dann, ja, dann ist das eben so, ne?
Ja, aber da sind wir halt wieder bei einem psychologischen Effekt, den hat der Nobelpreisträger Daniel Kahneman auch beschrieben, dass wir Menschen halt so Muster lieben und dann immer irgendwas reininterpretieren. Ja, so fast schon wie so der Rorschach-Test mit Daten. Du siehst immer irgendwas, ja, also so deine streitenden Eltern oder was weiß ich. Das heißt, du findest irgendein Muster in den Daten und dann findest du auch eine Erklärung. Darauf ist halt einfach unser Gehirn programmiert, dass wir was reininterpretieren in die Daten, was irgendwie am Ende auch noch plausibel klingt. Und wenn wir dann genügend Leute finden, die wir davon überzeugen können, haben wir schon die schönste Fake News Kampagne.
Das war Datendurchblick von Thieme. mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.